Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
Dieser Podcast wird präsentiert von ETL Atoga, Steuerberatung für Hotellerie und Gastronomie.
Moin zusammen, endlich mal an der schönen blauen Donau in Wien. Ein Traum wird nicht nur für mich wahr. Und wenn man dann noch im Park Hyatt Vienna einen Podcast aufnehmen kann, Herz, was willst du mehr? Vielleicht einen erhabenen, ehrwürdigen als Gast? Na bitteschön. Herzlich willkommen in meinem Podcast und deinem Hotel, lieber General Manager Bastian Baumann.
Servus und grüß Gott.
Fühlst du dich der Namensdeutung von Bastian entsprechend erhaben oder und ehrwürdig?
Ich glaube, wenn ich mich umschaue, in den ehrwürdigen Hallen oder Säulen dieses Gebäudes arbeiten zu dürfen, ist, glaube ich, ehrwürdig. Ansonsten glaube ich nicht, dass ich mich als sehr erhaben oder ehrwürdig ansehe, nein.
Kanntest du die Namensbedeutung?
Ich habe es tatsächlich mal recherchiert.
Ah, okay.
Und meine Eltern haben mich darauf hingewiesen, dass es eher Bastian von Die unendliche Geschichte war.
Ach was?
Mhm. Wo der die Namensidee damals zugeführt hat.
Okay, spannend. Ja, wir sind nicht alleine. Mein Schatzi Mausi ist mit dabei. Ich habe mal geguckt, was hier so für Namen gibt für Schatzi und so weiter. Schatzi Mausi und da gibt es auch ganz andere Sachen. Schön, dass du mit zuhörst zum zweiten Mal. Ne? Wir machen ja Hallo. Wir machen ja gerade ein bisschen Kurzurlaub und dann dachten wir, naja, wenn wir schon hier sind, dann gehen wir mal zu dem, der in der Steiermark aufgewachsen ist, in Düsseldorf geboren, aber in der Steiermark aufgewachsen. Und wir wollen ja ein bisschen außerhalb der Reihe lernen. Gibt es denn aus dem Bundesland, dessen Hauptstadt Graz ist, typische Sprich- oder vielleicht auch Schimpfwörter?
Da gibt es, glaube ich, einige. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt unbedingt preisgeben möchte. Sprichwörter gibt es auch viele. Ich meine, wir sind das größte Bundesland in Österreich. Und was ich immer noch faszinierend finde, und ich bin jetzt wirklich seit einigen Jahren weltweit unterwegs oder darf weltweit unterwegs sein. Ja. Und das Schöne ist immer, nicht nur wieder heimzukommen, sondern halt auch, wenn man Steirer trifft, merkt man, hat man, egal wo man ist, eine ganz andere Beziehung automatisch zu der Person, die man vielleicht vorher noch nie in seinem Leben gesehen hat. Mhm. Und diese Verbindung, dieses Heimatgefühl, was man, das wir untereinander als Steirer haben, ist, glaube ich, doch auch für Österreich einzigartig. Ich bin sicher, andere Österreicher werden das über ihre Regionen auch sagen oder behaupten, aber ich glaube, die Steirer sind da schon sehr, sehr eigen.
Schön. Du hast dein Diploma Hotelmanagement an der Tourismusschule Bad Gleichenberg erworben. Mhm. Diese liegt in der Nähe von Graz und somit wohl auch nahe deiner Heimat, beziehungsweise dort, wo du aufgewachsen bist. Wie kamst du denn darauf, das ist so die Klassikerfrage, aber die habe ich mir jetzt angewöhnt, die immer zu stellen, in die Hotellerie zu gehen?
Ich glaube, es ist tatsächlich sogar genetisch bedingt.
Okay.
Mein Vater hat in der Hotellerie gearbeitet, war ebenfalls Generaldirektor in Düsseldorf zum Schluss. Und da durfte ich schon von klein auf immer mal wieder reinschnuppern, was es eigentlich heißt, die große, glamouröse Welt der Hotels zu sehen oder halt auch zu erfahren, dass es halt nicht ganz so glamourös ist, wie man immer meint. Und das hat dann mich wirklich, ich sag jetzt mal, gut integriert und auch gut gezeigt, dass die Hotellerie wesentlich mehr als nur Glamour und Schein ist, sondern dass da wirklich viel harte Arbeit hintersteckt. Und so bin ich dann zur Hotellerie gekommen oder dabei geblieben, sagen wir so.
Ja, sehr schön. Es gibt ja, weißt du, auch oft genug den anderen Fall andersrum, dass man sagt, um Gottes Willen, ja, nicht dahin.
Es gab sicherlich Momente auch, wo ich mir gedacht habe, warum habe ich mir das angetan? Aber es ist immer wieder schön. Also auch die unterschiedlichen Menschen und Kulturen, die man kennenlernen darf.
Ja, bei dir sowieso.
Ist schon schön.
Ja. In welchem Hotel hast du denn die Ausbildung oder hat die an sich stattgefunden?
Ich habe nach den Tourismusschulen, habe ich mich dazu entschieden, direkt nach Dubai zu gehen.
Ja, aber ich weiß, ja. Aber war jetzt während dieser Diploma Hotelmanagement, da war kein...
Wir hatten ein dreimonatiges Praktikum, ja. Was wir machen mussten.
Okay.
Und das habe ich damals in Köln im Ramada gemacht.
Okay.
Und danach habe ich, wie gesagt, direkt den internationalen Karriereweg eingeschlagen.
Genau. Dubai hat ja auch viele eine besondere Ausstrahlung, was die Hotellerie angeht. Da kann ich das nachvollziehen. Was hat dich in Jahren von der ruhigen Steiermark ins trubelige Dubai und sein Sheraton Creek Hotel gezogen?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich war damals, das war 2008, da war Dubai schon bekannt, aber noch nicht ganz so, glaube ich, auf dem Radar von vielen Reisenden.
Ja.
Und ich fand es damals immer schon faszinierend, dass es ein Land war, wo ich noch nie war, eine Kultur, eine Sprache gab, die ich so konträr zu dem, was wir in Europa haben, gesehen habe. Und dann war für mich relativ schnell klar, dass ich gesagt habe, ich möchte Länder erkunden mit meiner Branche und andere Kulturen. Und dann wurde mir glücklicherweise die Möglichkeit gegeben, da so ein Rooms Division Programm zu machen. Und dann ja, hat sich eins zum anderen gefügt und ich bin in Dubai irgendwann gelandet. Aber war schon ein großer Kulturschock, muss ich sagen, am Anfang. Und auch Hitzeschock.
Also Hitzeschock
beides.
Was waren so deine Aufgaben dann täglich?
Ich habe klassisch Wiener Bilderbuchkarriere, wie man das jetzt so schön sagen möchte, angefangen. Meine erste Station war in der Wäscherei. Ich habe 2 Monate in der Wäscherei gearbeitet, dann 6 Monate im Housekeeping und durfte dann in 18 Monaten jede Abteilung im Rooms Division Bereich durchlaufen. Bisschen zur Rezeption, bisschen im Sales and Marketing, in der Reservierung und konnte so in 18 Monaten eigentlich das theoretische Wissen, was ich vorher gelernt habe, mit praktischem mit der Praxis ein bisschen untermauern und konnte mir besser vorstellen, wo mir der Weg vielleicht danach hingehen wird, in welcher Abteilung. Und das war sehr, sehr hilfreich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, profitierst du von bis heute davon. Ne? Man hat das alles durchgegangen und weiß, was es heißt, jetzt Betten zu machen etc. Ne?
Richtig, auch wenn schon lange her ist, aber ich glaube, dieses Verständnis zu haben, wie ein Hotel wirklich funktioniert und auch mit welchen Nationalitäten und welche Herausforderungen es gibt, wenn man im Housekeeping 15, 18, 20 Zimmer pro Tag reinigen muss, das bei einer 6-Tages-Woche damals noch, hat man zumindest ein leichteres Verständnis. Ich will nicht sagen, dass man es versteht, aber man hat ein besseres Verständnis
dafür. Auf jeden Fall.
Und das hilft mir in meiner jetzigen Funktion definitiv.
Mhm. So, und von Dubai über Abu Dhabi durch ein Stück Saudi-Arabien oder einfach quer durch den Persischen Golf landest du 2010 in Katar. Hier wirst du im W, Doha, Hotel und Residenz ein W Insider. Hier kommen ja einige Fragen in den Sinn. Du hast offensichtlich noch nicht genug vom Persischen Golf. Wie kam es dann zum Wechsel nach Doha?
Ich wollte eigentlich tatsächlich damals nach Saudi-Arabien gehen, um noch tiefer in die Kultur im Mittleren Osten einzutauchen und auch ein bisschen die Sprache zu lernen, weil ich das sehr faszinierend damals fand. Und da gab es aber dann keine Angebote. Und so hat mich mein alter Mentor mit nach Doha genommen. Ins damals wirklich verschlafene 2009er oder 2010er Doha, nicht zu vergleichen mit dem, wo die Fußball-WM stattgefunden hat. Und ist sehr spannend. Und W als Lifestyle-Marke war damals die erste Lifestyle-Marke im Mittleren Osten und war schon sehr edgy für ein Land, was sehr konservativ war. Mhm. Und diesen Spagat zu sehen, muss ich sagen, war sehr spannend.
Die zweite Frage wäre, was ist ein W-Insider? Das heißt das noch so oder hieß zumindest?
Heißt, glaube ich, immer noch so, wenn ich ehrlich bin. Das sind diese typischen Hotellerie-Titel oder Bezeichnungen, die wir führen, auch wenn es eigentlich so einfach wäre, was die Person macht. Es ist Guest Relations.
Ja.
Es ist immer der im Guest Relations-Bereich für die besonderen Momente eines Gastes zuständig ist und das nannte man im W einen W-Insider. Bei uns heißt es der Guest Relations Mitarbeiter. Ich glaube, da hat jede Kette, jede Marke seinen eigenen Begriff für. Floor Manager, das ist am Ende des Tages.
Concierge?
Es gab keinen Concierge. Das war mehr oder weniger mit unserer Funktion als Insider alles dem Gast wie ein Insider-Wissen quasi weiterzugeben, wo er kulinarisch das beste Erlebnis hat, wo er shoppen gehen kann, aber auch sein Aufenthalt wie im Guest Relations-Bereich butlermäßig ihn zu umsorgen. Also es war eine sehr interessante Berufung oder Beruf dann.
Okay. Dritte Frage dazu. Gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar, auch so im täglichen Miteinander?
Die erste, die mir jetzt tatsächlich einfällt, ist, dass in Katar wesentlich mehr Arabisch gesprochen wird, als es in Dubai der Fall ist, weil Dubai natürlich relativ schnell auch schon im Tourismus gewachsen ist und da die Amtssprache dann Englisch wurde oder sagen wir so, immer mehr Englisch gesprochen wurde, und um den Tourismus zu fördern. Das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede und dass man aus heutiger Sicht natürlich in Dubai, jeder Dubai mit Tourismus, mit alles ist möglich verbindet, versus man in Katar vielleicht eher das mit dem Traditionelleren noch verbindet, obwohl beides relativ nah aneinander liegt.
Mhm. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind 7-mal so groß, haben 4-mal mehr Einwohner, also ca. 9,5 Millionen, und ist eine Föderation aus 7 Emiraten mit jeweils einem Herrscher, während Katar eine absolute Monarchie ist, habe ich dazu noch rausgefunden. Fand ich auch immer ganz spannend, weil man hört immer diese Begriffe so, kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber ich habe dadurch jetzt auch wieder ein bisschen was gelernt. Und
da lernt man nie aus.
Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt kannst du mal die aufsetzen.
Die Lieblingsbürokratie.
Kannst du wieder abnehmen. Hast ja eine Hausaufgabe bekommen, eine Bürokratie. Wir hatten sowas eben auch schon mal kurz angesprochen, wie das hier ist mit dem Denkmalschutz, ob das ähnlich ist wie in Deutschland. Hast du gesagt, hier zumindest noch ein bisschen mehr sogar. Hast du noch eine andere mitgebracht?
Es gibt, muss man leider dazu sagen, sehr, sehr viel Bürokratie in der Hotellerie. Und ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, was so ein Paradebeispiel wäre. Ja. Aber ich finde es immer diese Zettelwirtschaft, die wir immer noch haben. Das ist so typisch, ich weiß nicht, ob das europäisch ist, aber zumindest so typisch österreichisch-deutsche Geflogenheit, dass alles irgendwo noch mit einer Unterschrift gemacht werden muss. Ja. Und dann muss ja der Antragsteller nicht nur seine Unterschrift runtergeben, sondern dann auch zu den einzelnen Personen immer gehen, die antreffen. Dann, bis es irgendwann mal auf meinem Tisch landet und dann vielleicht sogar abgelehnt wird, der Antrag, und dann wieder zurückgehen muss, finde ich schon sehr schwierig, wenn ich ehrlich bin, weil das für mich einfach so unnötige Arbeit, sowohl für den Antragsteller als auch für mich ist. Und da muss ich sagen, war Dubai schon ein Vorreiter, weil sie es sehr digital gemacht haben. Mhm. Und wir haben jetzt auch einige Prozesse hier schon ins digitale Zeitalter gebracht, aber wir sind immer noch fernab von Entbürokratisierung, glaube ich, per se. Und ich glaube, da haben wir noch einiges in der Hotellerie an Aufholbedarf.
Ja, ich habe das nämlich auch Antibürokrat bei LinkedIn. Mhm. Da fahren ja auch einige drauf ab. Und es war immer so, ist immer so mein Thema. Ich weiß, viel bewegen tut sich da nicht. Ich weiß auch nicht, ob das in Deutschland jetzt so kommt. Wird ja immer gesagt. Ich bin gespannt. Aber es ist immer so ein Thema, was für mich halt wichtig ist. Ich möchte es immer wieder hervorholen. Und danke dir für die Zettelwirtschaft.
Ja, man merkt es auch wirklich an den Unterschieden zwischen in Dubai und jetzt wieder zurück in Europa, wie schwerfällig gewisse Prozesse einfach auch ablaufen. Und ich glaube, da können wir, und ich bin mir sicher, da wird auch die Regierung in allen Ländern einiges für tun, das ein bisschen schneller zu gestalten.
Dein Wort in Gottes Gehörgang. Was macht ein Complex Account Director Business and Group Travel in den Luxushotels Imperial Bristol und Le Meridien in Wien? Das ist nämlich das nächste, was du jetzt über 3 Jahre gemacht hast.
Das war meine ersten Gehversuche im Sales tatsächlich. Mhm. Also ich habe damals dann aus Doha wurde ich angesprochen, ob ich nicht in Wien für die 3 Häuser der damaligen Starboards Hotels, den Mittleren Osten als Key Markt betreuen möchte. Dadurch, dass ich dann 3 Jahre unten gelebt habe und der arabische Raum für Wien sehr, sehr wichtig ist.
Okay, so wird ein Schuh draußen.
Genau, und dann haben sie natürlich gesagt, okay, du verstehst ein bisschen die Mentalität. Mhm. Du hast unten einmal gelebt, möchtest du das nicht vielleicht jetzt auf einer Sales-Seite her unten den Markt betreuen? Und so habe ich dann damals angefangen und habe mich dann hochgearbeitet im Sales vom Executive über Manager bis hin zu Account Director und habe dann immer größere Märkte, immer größere Kunden übernehmen dürfen. Und das habe ich dann für die 3 Häuser hier als Repräsentant für den Mittleren Osten getan. Später dann auch zusätzlich noch zu Amerika.
Mhm, genau.
Und so ist es dann halt immer, hat sich dann aufgebaut und so bin ich dann zum Beispiel auch nach Frankfurt gekommen.
Genau. Als Director of Sales, schon wieder komplex.
Ja, komplex. Das Wort komplex oder Cluster, also es war tatsächlich komplex. Komplex und Cluster sind ja in unserem Beruf eins. Also es ist einfach, dass mehrere Hotels, gerade die in einer Stadt sind, wir hatten in Frankfurt 6 Hotels, in Wien 3, macht es natürlich Sinn, die Synergien gerade im Vertrieb zu nutzen und dort einfach mit einer stärkeren Salesforce auftreten zu können. Und so bin ich nach Frankfurt gekommen. Von dem glamourösen Wien musste ich ganz ehrlich sagen, im Zug am Hauptbahnhof von Frankfurt aussteigen in Frankfurt.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, genau, hat sich spannend. Also muss ich ehrlich gesagt, es war schon ein Kulturschock wieder einmal.
Ja, ja.
Es hat aber meiner Karriere und dem, was ich machen wollte, sehr geholfen, weil Frankfurt als Business Hub, glaube ich, wie kein anderer in Europa für Corporate Business steht, für internationale Großkunden, für Frankfurter Flughafen, für sehr viel Verkehr, der in die Stadt reingeht. Und das war sehr hilfreich, dort lernen zu dürfen.
Mhm. Welche Hotels waren das dann?
Das ging vom Sheraton am Flughafen mit über 1000 Zimmern bis hin zum kleinen Sheraton in Offenbach, was so ein bisschen immer vergessen wird. Mhm. Und hatte zentrale Hotels, das Westin Grand in Frankfurt, das Le Méridien in Frankfurt. Und spannende Anekdote zum Westin Grand. Das hat mein Vater damals 1989 eröffnet.
Ach.
Ja, und es gibt immer noch, oder es gab damals immer noch Leute, die dort gearbeitet haben, als ich angefangen habe, die mit ihm gearbeitet haben dort.
Und die haben dich dann aber auch wohlwollend empfangen.
Ja, also ich, mein Vater hat anscheinend einen guten Job gemacht, dass es war wohlwollend und so hat sich dann der Kreis geschlossen.
Cool.
Hätte ich mir nie gedacht damals.
Nee, schön. Und während deiner Frankfurter Zeit wurde Starwood ja von Marriott übernommen. Mhm. Im April 2016 stimmten die Aktionäre von Marriott und Starwood der Fusion zu und am 23. September 2016, mal wieder ein bisschen Hotelgeschichte, wurde die Fusion abgeschlossen. Das war ja ein Riesendeal. Mhm. Habt ihr davon irgendwie was mitbekommen während dieser Deal? Hat sich danach viel verändert?
Ja.
Okay.
Kurz, ja. Also natürlich bei jeder Fusion, Übernahme, ich glaube, da gibt es verschiedene Wörter, die man dafür nutzen kann, ändert sich natürlich immer etwas, weil man wird natürlich dann Teil eines sehr, sehr großen Hotelkonzerns, der auf einmal statt unserer, ich sag, glaube, wir hatten 25 Hotels in Deutschland oder 30 Hotels knapp, zu über 60 gewachsen ist. Das heißt, über Nacht hat man sich eigentlich seinen Footprint innerhalb von einem Land schon verdoppelt. Das heißt, doppelte Anzahl der Kollegen, neue Hotels, die man kennenlernen muss, neue Marken. Also sehr, sehr viel, was man auch von der Unternehmensphilosophie neu erlernen musste. Und das war auf der Größenordnung wirklich spannend, das aber mitzuerleben.
Oder sickerte da jetzt nichts durch oder so? Ich stelle mir das immer vor, bei so einem großen Deal, da hängen ja so viele Leute drin.
Nee, also wir haben damals, sind wir eigentlich genau wie die Medien davon ausgegangen, dass es, glaube ich, ein chinesisches Konsortium werden sollte.
Ja.
Und dann von jetzt auf gleich war dann Marriott die neue Muttergesellschaft. Also sehr, sehr spannend, aber auf unserer Ebene, da ist nichts durchgesickert.
Bist du dann deshalb, weil du es eben auch so gegreent hast, dann gewechselt nach Singapur, also ein neues Land in deiner Ländersammlung, wobei du dort nicht so lange warst, im Duxton Club Hotel?
Ja, das war tatsächlich meine kürzeste Station. Ich hatte damals die Möglichkeit, und ich fand immer den asiatischen Raum gleich faszinierend, wie ich damals auch den Mittleren Osten faszinierend fand. Und mir wurde die Möglichkeit gegeben, an einer Neueröffnung mitzuarbeiten. Und die war als Luxury Collection, also Marke der Starwood Hotels damals, ein Projekt von zwei Hotels. Leider hat sich dann aber im Eröffnungsprozess der Eigentümer entschieden, das nicht mit Marriott, sondern mit Six Senses aufzumachen. Mhm. Und so wurden natürlich einige Positionen, wie auch meine, obsolet. Und dann wurden wir leider in dem Zuge nicht weiter angestellt. Und dadurch, dass aber meine Passion immer noch war, ein Hotel irgendwann aufmachen zu wollen, habe ich dort in einer Bar eigentlich ein Hotel gesehen, was gegenüber der Bar lag. Das ist so mein Stamm, ich will nicht sagen Kneipe, weil das ist ein falscher Ausdruck dafür, die Stammbar, das war die Atlas Bar in Singapur, eine sehr bekannte. Und da gegenüber lag das anders.
Ja.
Und ich wusste nicht, was das war. Und ich habe einfach nur den Schriftzug gesehen und bin irgendwann in die Lobby rein und fand das sehr inspirierend, wie das Design war, und habe mich so ein bisschen darüber informiert und habe dann festgestellt, dass es zur Hyatt-Gruppe gehört.
Mhm.
Und da bin ich dann erst auf den Trichter gekommen, dass Hyatt als Marke ähnliche Brands hatte, wie ich es damals bei Starwood kannte. Und so bin ich dann, habe ich mich schlau gemacht, wo eine Neueröffnung ist und so ein anderes Hotel.
Mhm.
Und dann bin ich aus Singapur wieder zurück nach München. Hätte man von Frankfurt auch leichter nach München kommen können.
Ja, einen kleinen Umweg genommen.
Ja, aber manchmal lernt man dadurch sehr, sehr viel über sich selbst und über andere Marken und so.
Was hast du denn in Singapur über dich gelernt?
Ja, ich glaube, dass man in Singapur lernt man wieder mit einer ganz anderen Kultur, auch Management-Style, auch was die Lebensqualität, was das Miteinander angeht oder an sich ist, lernt man anders damit umzugehen, aus sich selber in einem Team anders zu sehen, als es vielleicht in Frankfurt der sehr businessorientierte Ansatz war. War in Singapur aufgrund der doch chinesischen Einflüsse dort ein ganz anderer und hat mir in der Persönlichkeitsförderung sicherlich einiges die Augen geöffnet und konnte dadurch ein paar andere Denkansätze mitnehmen. Auch wenn es nur ein Jahr ist und wir nie wirklich in einem operativen Hotel waren, aber man hat da doch ein Team, was man führt und was man tagtäglich mitarbeitet und da konnte ich viel mitnehmen. Und so kam ich dann nach München.
Genau.
Jetzt anders.
Anders heißt übrigens, leitet sich ab von einem Handybegriff und bedeutet so viel wie persönlicher Stil. Es gibt ja ganz oft so Begriffe, die verwenden wir und wissen gar nicht, wie es heißt. Und manchmal frage ich dann doch mal hinterher und dann persönlicher Stil sagt dann ja auch viel aus, wie ich finde. Also du tauchst jetzt in die Hyatt-Welt ein und hier bist du als Director of Sales and Marketing für das Anders Munich Schwabinger Tor tätig. Das Spannende daran war, dass ich bei deinem Antritt im April 2018, dass ich dieses im Bau befand und erst im Februar 2019 eröffnete. Also eigentlich das, was du auch eben gesagt hast, was du gerne machen wolltest. Wie ist es für ein Hotel Sales and Marketing zu machen, bei dem man noch gar nicht weiß, wann es genau seine Pforten öffnet?
Irrsinnig schwierig und spannend. weil du natürlich immer auch persönlich den Druck hast, dass du fertig sein möchtest, wenn das Hotel aufsperrt. Du hast intern und auch teilweise extern schon kommuniziert, wann es ungefähr aufmacht. Das heißt, du hast ja so eine Deadline oder den D-Day, wann es wirklich dann aufsperrt. Ja. Und man fiebert und eifert wirklich diesen Tag hin. Und man merkt, egal wie viel man arbeitet, man wird nie zu 100% fertig sein, wenn die Türen aufmachen. Aber es ist Spaß. Also es macht wirklich Spaß. Ich kann es jedem nur empfehlen, mal eine Öffnung mitzumachen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr als zwei machen würde. Also eine, glaube ich, würde ich schon nochmal mitmachen wollen, aber das ist schon sehr intensive Zeit. Man verbringt wirklich Tag und Nacht in der Bauphase und man überlegt sich auf Papier, wie kann ein Check-in funktionieren? Welche Gäste können wir ansprechen? Welche Raten gibt es? Welche Stifte muss ich bestellen? Also man hat alles das, was man eigentlich gegeben sieht, wenn man in ein jetziges Hotel reingeht, hat sich irgendwann mal jemand Gedanken drüber gemacht. Und das war eine sehr, sehr spannende, herausfordernde Zeit, die ich dann auch vier Jahre lang genossen habe. Weil wenn das Hotel dann wirklich mal aufgemacht hat und man merkt, in eigenen vier Wänden, man kennt jeden Winkel in diesem Hotel auswendig, man kennt jeden Mitarbeiter, man hat alles einmal irgendwann selbst bestellt oder überdacht, macht schon Spaß. Macht einen sehr stolz, dann durch das Hotel irgendwann gehen zu dürfen und war wirklich eine schöne Zeit. Aber das intensiv.
Läuft, ja, klar. Und das lief und läuft ja immer noch ziemlich gut, ne? Was ich so mitbekomme, wobei man von dem gar nicht so viel mitbekommt. Ne? Die sind jetzt nicht so sehr präsent irgendwie in den Medien oder dass man sie bei LinkedIn besonders sieht oder so. Das ist eher nicht der Fall.
Ja, ich glaube, dass das anders ist als Lifestyle-Marke, der von Hyatt sehr, ich würde mal sagen, im Markt präsent, ja, wunderschöne Rooftop-Bar oben, tollen Spa-Bereich hinten, aber es ist sicherlich nicht, da stimme ich zu, nicht das Lauteste, was am Markt jetzt angeht, was andere Lifestyle-Bereichsfälle sind.
Seitdem du nicht mehr da bist, ne?
Ich glaube, das liegt nicht an mir. Ich glaube, in der Eröffnungsphase, da ist man sehr, sehr laut, weil man natürlich auch einen neuen Markteintritt hat. Und auch in München ist eine saturierte Stadt. Also da waren nicht viele Hotels, die vor uns aufgesperrt haben in dem Kaliber und auch nach uns. Und da haben wir natürlich sehr forciert die Öffnungsstrategie gefahren, wirklich laut auch in den Markt einzutreten. Aber man muss immer so eine Mischung finden zwischen, kann man dann auch, wenn man so laut in den Markt eintritt, das abliefern, was man eigentlich auch den Kunden dann verspricht. Und dann sind wir dann irgendwann, haben wir uns balanciert, wo man sagt, man muss nicht alles immer kommunizieren, man muss abliefern können. So. Und das aber auch konsistent und nicht nur bei einem One-Off. Und das hat sich nachher herausgestellt, dass es eine sehr gute Strategie war.
Die wesentlichen Unterschiede, jetzt hast du ja Starwood, Marriott und Hyatt kennengelernt. Wo sind da die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen zwei oder drei Gesellschaften?
Ich habe mich oft gefragt und ich tausche mich immer wieder mit Kollegen aus, die auch bei Hyatt mittlerweile seit 20, 25 Jahren da sind. Ich kenne viele Kollegen, die damals bei Starwood jetzt noch immer bei Marriott sind. Für mich persönlich, ich fühle mich sehr wohl in Hotelgesellschaften, die eine überschaubare, und das ist jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber überschaubare Anzahl an Hotels haben. Wir sind jetzt bei 1500. Wo man seine Kollegen und Kolleginnen aus verschiedenen Ländern kennt, wo man, ich will nicht sagen, aktiv mitgestalten kann, aber es fühlt sich so an, als ob man aktiv an der Marke Hyatt, an der Park Hyatt Marke, aktiv mitarbeiten kann Und das macht für mich den großen Unterschied, bei einer etwa kleineren von den großen zu sein.
Und Punkt. Gut, dann darfst du jetzt nochmal die Hörer aufsetzen.
Die Überraschungsfrage.
Jetzt. Das ist übrigens ihre Tochter, die das gesprochen hat.
Ach, sehr schön.
Da muss immer so, grinen. wie fange ich da jetzt an? Das war jemand, der bei der Medientechnik hat da sehr im Anders sehr geholfen und den kennst du ganz gut. Könntest du dir vorstellen, wer das sein könnte?
In der Medientechnik im Anders.
Nee, nicht im Anders, sondern von extern.
Von extern.
Fängt mit F an. Florian.
Ah, der Florian.
Florian Feil.
Ja, der Florian Feil.
Gut,
ja.
Wollte ich jetzt nicht so lange schwimmen lassen.
Nee, ich wollte gerade sagen, mit dem habe ich in München sehr, sehr lange zusammengearbeitet.
Ja, sehr gut. Erzähl mal ein bisschen über ihn.
Er ist eine Erscheinung.
Ja.
Also er kommt in den Raum rein, er ist charismatisch, er ist eine Erscheinung. Ein positiver Mensch, der wirklich warme Aura hat und mit dem ich gerne zusammengearbeitet habe.
Ja.
Tatsächlich.
Ja, wir sind auch gute Kumpels, aber auch bei uns mal in Buxtehude. Da warst du nicht bei, aber da sind wir noch schön was essen gegangen und wir mögen uns auch sehr gern. Und er war damals bei KFP oder halt KFP, guck mal, kann ich doch Englisch, ne? Ist toll. Five Star Conference Service tätig, die sich als Medientechnikpartner für unter anderem Hotels verstanden und verstehen. Jetzt darfst du nochmal aufsetzen und jetzt kommt die Frage.
Lieber Bastian, lieber Sascha, danke, dass ich die Überraschungsfrage an Bastian stellen darf, mit dem ich zusammen als technischer Dienstleister damals das Anders Münich Schwabinger Tor eröffnet habe. Lieber Bastian, du bist ja bereits sehr erfolgreich und zielstrebig in deinen jungen Jahren und startest nunmehr als General Manager erfolgreich durch. Ich habe hier eine Frage in Bezug auf KI und Automatisierung zu deiner 60 Sekunden Gedankenexplosion. Künstliche Intelligenz und Automatisierung werden in den nächsten Jahren viele Routinetätigkeiten und Arbeiten übernehmen. Das bedeutet, das, was den Hotelier als Mensch auszeichnet, wird noch wichtiger. Welche soziale oder emotionale Kompetenz hältst du für die wichtigste, die kein Algorithmus jemals ersetzen kann? Und wie trainierst du diese speziell bei deinen Führungskräften? Alles Liebe.
Hast dir Zeit, alles gut.
Na, das Thema KI, und das finde ich tatsächlich spannend, ist auch bei uns ein allgegenwärtiges. Also ich glaube, wir begrüßen das, weil man verschränken vor der Technik können wir sowieso nicht. Aber wir begrüßen das, weil wirklich viele wiederkehrende Arbeiten, die zeitintensiv teilweise sind, übernommen werden können. Das geht von Recherchieren zu Gästeprofilen, zu welche Highlights gibt es in der Stadt, welche Aufführungen gibt es. Also das, was früher der Concierge beispielsweise minutiös sich anschauen musste oder informieren musste, kann mittlerweile alles auf den Knopfdruck sehr schnell gemacht werden. Oder ein Gast, der sagt, ich habe 1,5 Stunden, ich bin in der Ecke, welche fußläufigen Sehenswürdigkeiten kannst du mir denn in einer Tour geben? Mhm. Ein Prompt und ist in 2 Sekunden da. Also das hilft schon. Ich glaube aber, was die KI wahrscheinlich nicht kann, ist den Mensch, wenn er vor einem steht, lesen und zwischen den Zeilen interpretieren. Und oft ist es ja so, dass wir, ich glaube, das ist egal in welchem Bereich, ob das jetzt in der Fashion-Industrie ist, beim Einkaufen, im Restaurant, dass das Zwischenmenschliche, was man immer als Zwischenmenschliche tituliert, ist, glaube ich, ein Gespür für zu haben, wie man auf eine Situation reagiert. Mhm. Mal ist es die Tonlage, mal ist es die Gestik, die Mimik, die einen Gast willkommen heißt oder halt auch nicht willkommen heißt. Und das ist gar nicht das Wort an sich, was gesprochen wird. Und ich glaube, das wird die KI nie so rüberbringen können, selbst wenn es irgendwann einmal mit einer Spracherkennung oder einem Gesichtsmodell rübergebracht wird. Ich glaube, die Emotion einer zwischenmenschlichen Interaktion zu verstehen und zu deuten, glaube ich, braucht noch. Und da sehe ich den Mehrwert eigentlich und auch zukunftsorientiert immer, dass in unserem Bereich, also in der Luxushotellerie, dieser persönliche Kontakt den Unterschied macht. Mhm. Ich sage nicht, dass das in jedem Bereich notwendig ist. Es gibt sicherlich Hotelkonzepte, wo die KI alles übernehmen kann, inklusive Check-in. Klar. Und das habe ich auch schon gesehen, wo der Check-in über, ich meine, das kennt man aus den USA, wo man an einem Autovermietungsschalter nicht mehr den Kollegen vor sich hat, sondern über ein Callcenter jemanden auf einem Screen sieht. Mhm. Das gab es ja vor Jahren schon. Mhm. Das heißt, das wird immer weiter auch in Hotels irgendwann eingeführt. Man sieht Roboter, die mittlerweile essen und Roomservice-Bestellungen machen können. Also ich glaube, dass da schon viel automatisiert werden kann durch KI. Aber ich glaube nicht in allen Bereichen, weil der Mensch dann doch dazu neigt, einfach irgendwo hinzugehen, wo er sich persönlich verstanden fühlt oder angekommen fühlt oder einfach einmal Frustration loslassen möchte. Und ich glaube nicht, dass das so in der KI funktioniert.
So im Luxusbereich würde ich sowieso sagen, es ist, man zahlt ja nur ein bisschen mehr und da möchte man sowieso ein bisschen betüdelt werden und so.
Genau, und ich glaube, dass da die KI hilft, mehr Zeit für den Gast zu haben sogar. Wenn man die richtig nutzt, hilft sie einem wirklich, mehr Qualitätszeit mit dem Gast verbringen zu können. Mhm. Und deshalb, also wir nutzen auch schon, wir experimentieren auch schon sehr viel mit der KI, um einfach zu sehen, welche Abläufe kann man optimieren, um mehr Zeit für den Gast noch zu haben.
Hast du da als Direktor jetzt von Hyatt, Park Hyatt, da freie Hand oder muss man da irgendwas abstimmen oder?
Teils, teils. Also es gibt viele konzerngetriebene Initiativen, die der Konzern schon getestet hat, die natürlich mit Asien, Mittleren Osten, Amerika sehr viel unterschiedlichen Input einem auch gibt. Wir haben aber immer noch lokal sehr, sehr viel Handhabe zu sagen, wir probieren einfach mal auf lokalem Level etwas aus. Mhm. Na, also da merke ich schon, dass viele Abteilungsleiter auch selber experimentieren und sich ihre eigenen Reports bauen.
Ja,
und,
ja, genau.
Das muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schön. Wir haben da einmal alle zwei Wochen so ein Update-Meeting, wo man so Best Practices teilt untereinander.
Cool, das ist gut.
Um einfach auch immer am Ball zu bleiben, weil das ist eine neue Technologie, die keiner von uns wirklich kennt oder zum Experte ist. Und ich glaube, je mehr man darüber weiß und je mehr man teilt, desto besser kann man einfach davon nutzen und leben.
Ja. Ja. Guter Input auch für andere. Ja, Florian, vielen Dank.
Ne? Danke dir, Florian.
Er macht heute strategische Unternehmensberatung für Mais-Dienstleister, AV, Medientechnik und so weiter und so fort, damit das auch gesagt wird. Beim Fußball singen einige, vielleicht auch hier in Österreich, schade, Deutschland, alles ist vorbei. Gesungen hast du wohl nicht, aber Dubai rief wieder. Die Hotelmarke blieb allerdings im Juli 2022 die gleiche.
Mhm. Korrekt, dann bin ich wieder zurück nach Dubai gegangen.
Soll ich das nochmal singen? Nee, lieber nicht.
Nein. bin ich tatsächlich wieder zurück nach Dubai gegangen, direkt nach oder im Aufschwung eigentlich in der ich sag jetzt mal Post-Corona-Zeit, wo dann wirklich der Aufschwung in Dubai spürbar war, hat man mir angeboten, dass das anders auf der Palme in meiner ersten Hotelmanager/Generaldirektionsposition mit zu übernehmen. Und da war ich dann 2,5 Jahre jetzt wieder im schönen Dubai.
Was hat sich da verändert?
Sehr viel.
Zum Ersten?
Nicht nur, dass mehr Gebäude und Hotels gebaut worden sind, aber die Stadt schläft nie. Also man merkt wirklich, das digitale Zeitalter ist sehr weit fortgeschritten dort. Es ist alles nur noch, man braucht eigentlich kein Bargeld mehr, es ist alles über sein Telefon, über Apps machbar oder steuerbar. Und man merkte schon, dass in Dubai oder generell unten in den arabischen Räumen die Normalität sehr viel schneller eingekehrt ist, was das Business angeht. Mhm. Und man nicht mehr über diese Zeit von Corona, vor Corona, nach Corona spricht, weil jedes Jahr ein neues Record-Breaking Year dort unten ist. Mhm. Und man merkt schon, dass es schon letztes Jahr auf die Stände von 2019 zurückgegangen ist. Und da merkt man schon, dass der Aufwärtstrend sehr spürbar ist. Mhm. Und das war sehr spannend, dort mitzuerleben, auch gerade ein Hotel als in meiner ersten Funktion leiten zu dürfen. Wir hatten auch 220 Angestellte und das ist schon ein großes Haus für mich jetzt gewesen. Für Dubai vielleicht klein, im Vergleich zu den 500, 600 Zimmern, Bunkern, nenne ich sie mal, die da auf der Palmöl, die es in Dubai gibt. Aber man hat sehr viel mitgenommen. Also gerade was Kreativität angeht, Schnelllebigkeit, Ideen einfach für was Neues, weil wenn das dort nicht funktioniert, man hat keine Zeit, das so zu lassen, wie es ist, wenn es nicht funktioniert. Man muss etwas am Konzept ändern, man muss ein neues Konzept erfinden, weil einfach wer dort stehen bleibt, rostet und überholen die anderen. Und das ist wirklich knallhart in Dubai, wie in einer großen Metropole. Und das lernt man da relativ schnell.
Mhm. Jetzt haben wir nochmal so einen schönen Vergleich, weil du hast ja in Traditionshäusern wie dem Imperial oder Bristol, wie auch in neuartigen wie den Anders Resorts arbeiten dürfen. Was schätzt du jeweils an den Formaten oder Segmenten?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich mag beide Segmente.
Hast gehört, sehr, eine gute Frage
war sehr
gute.
Mal.
Endlich
ja, mal. Es ist alle Fragen, muss ich sagen, waren bis jetzt sehr gut. Aber nein, es ist ja wirklich es ist eine spannende Frage, weil ich finde, beide Segmente haben jeweils ganz unterschiedliche Gästegruppen ja. auch und auch ganz unterschiedliche Hotelgeschichten, die dahinter stehen. Und ich fühle mich sowohl im Lifestyle-Bereich sehr wohl, weil man natürlich ganz andere Art der Gästekommunikation hat, des Gästeerlebnisses hat. Und aber natürlich halt auch aus Österreich kommend und im Imperial groß geworden in der Luxushotellerie, merkt man natürlich auch, dass es auch sehr viel Spaß macht, in altehrwürdigen Häusern arbeiten zu dürfen, die eine Geschichte haben, wo man Gäste willkommen heißt oder eine Interaktion hat, die das Hotel noch kennen, da war es noch kein Hotel und die wirklich eine Geschichte, einen Bezug zu einer Stadt haben, was ein Lifestyle-Hotel so nicht haben wird, weil meiner Meinung nach in 10, 20 Jahren gibt es ein neues Lifestyle-Hotel. Mhm. Aber eine Ikone, eine Grande Dame einer jeweiligen Stadt ist und bleibt meiner Meinung nach immer etwas ganz Besonderes für die Stadt und damit ist die Stadt gewachsen und so etwas da mal arbeiten zu dürfen oder das mitzugestalten für die Zukunft, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Also deshalb sage ich, das sind beide Bereiche wirklich sehr unterschiedlich und haben ihre ganz eigenen Reize. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich über welchem stellen würde, aber es ist doch, muss ich sagen, ich fühle mich jetzt in der neuen Rolle hier in den, ja, eher im Luxusbereich sehr, sehr wohl auch. Ja.
Gut, auf den kommen wir gleich. Jetzt haben wir noch einen Einspieler.
Die Überraschungsfrage.
Ich spiele dir mal einfach ab, mal gucken, ob du den erkennst. Ist auch nicht lang.
Was fasziniert dich am American Football und an Basketball?
Director National Sales Germany hired. Mike.
Der Mike, ja.
Mike Urbanowski.
Der Mike Urbanowski.
Ja. Hat sich auch erbarmt, eine Frage zu stellen.
Ach, wie schön. Ich hatte wirklich 4 tolle Jahre in Deutschland mit ihm zusammengearbeitet, als ich im Anders war.
Ja.
Da war er noch im Grand Hyatt Berlin am Anfang und ist dann erst in seine National-Rolle gegangen. Was fasziniert mich am American Football, am Fußball? Gute Frage. Ich glaube, und es ist definitiv nicht die Werbepause.
Das Thema hatten wir nämlich
schon. Das Thema hatten wir schon. Die sind sehr mühselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das im American Football, gerade wenn man es live sieht, das ist von Taktik geprägt. Man kann bis zur letzten Sekunde ein Spiel gewinnen oder verlieren. Mhm. Und das muss ich sagen, finde ich sehr schön, weil es genauso wie in der Berufswelt bis zum 31.12. eigentlich die Möglichkeit besteht, was richtig oder falsch zu machen. Das ist sehr schön anzuschauen. Es ist ein sehr energiegeladener Sport und die Atmosphäre in den Stadien, wenn man das live sieht, ist schon wow. Mhm. Also ich durfte jetzt in meiner letzten Reise in New York einige Spiele auch live sehen und muss sagen, da merkt man schon, es ist eine gute Fankultur.
Mhm. Okay. Spannend. Ja, jetzt haben wir bis dato 1.117 Likes, 357 Kommentare, ein Repost gab es im Januar diesen Jahres, als ein weltweit Gereister in seine Heimat zurückkehrte und dies auf LinkedIn kundtat. Da habe ich mir gedacht, den musst du auch mal treffen. Und jetzt sitzen wir hier. Wie kam es zu dieser wohl einmaligen Chance für dich?
Es ist in der Tat eine einmalige Chance, die mir Hyatt und auch die Eigentümer ermöglicht haben, dessen ich mir auch völlig bewusst bin, weil ich glaube, dass wenn ich auch meine internationalen Kollegen sehe, die auch bei Park Hyatts in London, in Paris, in Mailand die Hotels leiten, doch sehr erfahrene Kollegen und Kolleginnen sind. Mhm. Und dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, so ein prestigereiches Haus wie das Park Hyatt in Wien leiten zu dürfen in meinen so jungen Jahren, finde ich bemerkenswert. Zeigt auch, dass die Firma sich Gedanken macht, wie Luxus sich vielleicht in der Zukunft verändert, dass das Ganze auch jünger, zugänglicher wird und vielleicht auch kreativere Ideen benötigt werden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass die Möglichkeit mir gegeben worden ist. Und da war es für mich ein leichtes, dann aus Dubai zu sagen, ich gehe zurück in die Heimat.
Ja.
Was ich da wahrscheinlich damals nicht gedacht hätte, dass ich in 10 Jahren schon wieder zurück bin. Das klingt immer lang, aber ich bin damals aus Wien rausgegangen mit der Idee oder einer Vision oder einer Hoffnung. Es ist wahrscheinlich eher Hoffnung, damals im Vertrieb, dass man irgendwann einmal ein Hotel leiten darf, was in einer Stadt wirklich einen Stellenwert hat und eine Geschichte hat, die die Stadt geprägt hat, wo Menschen gerne hingehen. Und dass ich das nach 10 Jahren in Österreich schon machen darf, muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich mir damals nicht, ich hätte nicht auf mich selber gewettet, wenn ich hätte. Und da muss ich sagen, das war wirklich, ist wirklich toll. Und da bin ich meinem ganzen Team, nicht nur hier, sondern auch den Teams vorher, sehr dankbar. Meinen Mentoren, meinen führenden Generaldirektoren und wirklich direkten Vorgesetzten, dass sie halt mir immer die Freiheiten gegeben haben, mich so zu entfalten und vielleicht auch mal anzuecken irgendwo, um das irgendwann mal die Vision oder den Traum wahr werden zu lassen, dass ich jetzt hier mit euch sitze, ist schon wirklich, ja, einmalig.
Das Letzte war am wichtigsten, was du gesagt hast, dass du mit uns hier sitzt.
Ja, es ist tatsächlich, ich habe es euch vorher schon gesagt, das ist mein erster Podcast, den ich mache und ich finde sowas eine große Ehre, sowas machen zu dürfen.
Dankeschön.
Und nehme das nicht als Selbstverständlichkeit, weil ich ist ja nicht nur eure Zeit, aber es ist halt auch, weiß ja nie, ob die Zuhörer das wirklich dann immer so interessiert, aber ich finde Podcasts sehr spannend und jedes Interview, jeden Podcast, den ich machen darf, zelebriere für mich. Also das
schön.
Ist, ja.
Freut mich.
Danke.
Gerne. Jetzt kommt auch gleich die Polizei, ja, oder die Feuerwehr, wenn man es gehört hat. Du hast von der Geschichte gesprochen. Erzähl mal kurz über dieses Hotel. Also ihr habt 246 Zimmer, eine feine Gastronomie, 9 Konferenzräume für bis zu 220 Personen. Woraus entstand denn dieses Hotel, was es jetzt seit 2014 gibt?
In a nutshell, 90 Jahre eine Bank, 10 Jahre ein Hotel. Mhm. Wir waren die Länderbank Österreich-Ungarns damals und haben im Jugendstil-Zeitalter aufgemacht und zwar aufgrund der Location am Hof mit dem ältesten Platz in Wien, einer sehr prominenten Adresse.
Mhm.
Und dann wurden wir 2008 übernommen und wurde dann der Ausbau quasi in ein Hotel umgesetzt. Und ich habe immer noch viele tägliche Interaktionen mit Gästen vom Restaurant, von der Bar oder auch Übernachtungsgäste, die ja persönliche Geschichte zu diesem Haus haben. Mhm. Und das finde ich immer dieses Faszinierende, was ich hier schon gesagt habe, die entweder hier persönlich, also die hier gearbeitet haben, die damals Geld eingezahlt haben oder wo die Großeltern mit den Enkelkindern reingehen und sagen, hier habe ich früher mal in ein Sparbuch einbezahlt, als es das noch gab und dafür Zinsen gab. Mhm. Und das sind wirklich schöne Geschichten und Momente, die man hier in so einem Haus erleben darf. Und ja, 146 Zimmer unten in den alten Tresorräumlichkeiten ist unser Pool mittlerweile. Das heißt, ja, Liquid Gold, würde ich mal sagen. Das ist wirklich schön. Also sehr, sehr viel Geschichte steckt in den Wänden und die Mitarbeiter, und das ist ja das Schöne immer, die Mitarbeiter bringen das wirklich jeden einzelnen Tag zum Leben. Also es ist ein Haus an für sich, ist ein Gebäude. Das ist egal, wo ich das hinstelle. Aber die Mitarbeiter machen wirklich einen Unterschied hier. Und es sind viele, die seit der Öffnung da sind, die das Haus begleitet haben durch die verschiedenen schwierigen Zeiten auch und die Gäste und auch die Stammgäste mittlerweile wirklich auf einem ganz anderen Level begrüßen können und abholen können. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ein großes Chapeau auch an das Team, das dieses Haus und diese Geschichte tagtäglich lebt und auch erlebbar macht für die Gäste.
Für mich steht immer der Mensch im Mittelpunkt, hast du gesagt, ob als Gast oder Mitarbeiter, wie fühlst du denn jetzt, um, damit du Chapeau zu denen sagen kannst, wie fühlst du das denn täglich mit Leben aus deiner Warte heraus?
Ich versuche das Ganze mit sehr viel Demo zu sehen, dass ich als Neuer hier versuche, die Geschichte und die Reputation, die sich aufgebaut hat über die Jahre hinweg, weiterzuleben und vielleicht ein bisschen zu optimieren, rechts und links, aber nicht komplett neu zu schreiben. Und ich glaube, dass das nur über persönliche Gespräche geht. Ich versuche mich mit vielen Mitarbeitern täglich zu unterhalten, um einfach noch mehr das Haus kennenzulernen. Ich bin jetzt 10 Monate schon erst da.
Beides, ja.
Beides. Und versuche da wirklich viel von den Mitarbeitern zu lernen, über die Gäste, über das Haus, wie es in der Vergangenheit mal war, was sie auch vielleicht für Ideen haben. Weil man darf nicht vergessen, das Haus lebt durch und von den Mitarbeitern. Und die haben nicht nur oft, sondern meistens sogar die besseren Ideen, wie man Sachen optimieren kann und verbessern kann. Und wenn man denen ein offenes Ohr schenkt, fragt man sich oft, warum ist man nicht selber auf so eine Idee gekommen? Und da habe ich glücklicherweise wirklich ein tolles Team, das mir gegenüber sehr offen begegnet ist und mich sehr schnell abgeholt hat und integriert hat und durch die ich viel lernen durfte bis jetzt und mit denen wir, glaube ich, noch einen sehr spannenden Weg vor uns haben. Mhm.
Den Nachwuchs musst du ja auch begeistern. Mhm. Ja, und hier für den Hotelalltag. Und da gab es zum Beispiel auch mal eine Schnitzeljagd durch die Präsidentensuite. Als Beispiel gar nicht so lange her. Erzähl mal darüber. Und was ihr noch so macht, um halt den Hotelnachwuchs, den es noch, der auf der Straße läuft, hier den spannenden Hotelalltag zu zeigen.
Ganz heißes Thema, ja. und ich glaube, es ist allgegenwärtig. Ich glaube, das sind nicht nur die Hotellerie, sondern es gibt viele Branchen, die um den Nachwuchs kämpfen. Klar. Und sich halt auch beweisen. Meiner Meinung nach ist der Tourismus ein Bereich, den es immer geben wird und auch die Hotellerie, der auch international, egal wo man hingeht, man immer eine Arbeit hat. Aber ja, man muss den Nachwuchs dafür begeistern, weil es halt nicht nur, so wie ich damals auch lernen musste, Glanz und Glamour ist, sondern halt sehr viel harte Arbeit und auch sehr komplex im Hintergrund ist, um überhaupt optimal funktionieren zu können. Und da muss man sich halt auch auf moderne Technologien, auf moderne Zeitalter und Menschen halt auch einlassen und versuchen, neue Wege zu gehen, den Hotelalltag spielerisch darzustellen. Mhm. Und das versuchen viele Hotels mittlerweile genau dort anzusetzen, wo jetzt die jüngere Generation mit aufwächst. Also sei es über die Social Medien, sei es über verschiedene Berührungspunkte, was man im Hotel wie mitgestalten kann, weil man doch merkt, dass die neue Generation sehr viel mitgestalten möchte, aber auch nicht mehr so wie früher vielleicht 40 Jahre in einer Funktion in einem Hotel bleiben möchte. Und diesen Spagat, irgendwo gehen zu können müssen, ist nicht oft leicht, wenn ich ehrlich bin. Also das ist harte Arbeit und deshalb ist ein gutes Personalteam wichtig, aber nicht ausschließlich. Wir kriegen viele Bewerbungen über Referenzen von aktuellen Mitarbeitern. Die sagen, magst du nicht hier arbeiten, weil es mir so gut gefällt. Das heißt, es ist dieser schmale Spagat zu sagen, es sind neues Blut, was man braucht. Man muss aber auch die existierenden Mitarbeiter so weit integrieren und sagen, wenn du jemanden hast, dann hol ihn doch gleich an Bord. Also man muss beidseitig unterwegs sein. Mhm.
Und diese Schnitzeljagd durch die Präsidentensuite, war das?
Ja, wir haben bei einem Career Day, das ist bei einem Open House Tag, also sowas wie klassisch Tag der offenen Tür. Mhm. Und um dort auch diese sogenannte Schwellenangst vor Luxushotels, den Berufseinsteigern zu nehmen, dass unter diese Mythen, dass es ein Luxushotel verstaubt ist, dass ein Luxushotel alt ist, dass ein Luxushotel nicht nahbar ist, zu nehmen, versuchten oder hat unsere Personalabteilung gesagt, lass uns das doch mal mit einer Schnitzeljagd versuchen. Da haben wir gedacht, okay, dann schauen wir uns halt an, wie eine Schnitzeljagd funktioniert. Und man hat dort versucht, spielerisch in verschiedenen Räumen den Hotelalltag nahbarer zu machen. Mhm. Das heißt, man hat gesehen, welche Uniformen werden getragen, man konnte sie anfassen, man konnte sehen, wie wurden die geschnitten, welche Abteilung trägt was. Dann konnte man ein Quiz übers Hotel machen, um ein bisschen die Geschichte zu erfahren und so diese, ja, dann doch Schwellenangst, wenn man ehrlich ist, den jungen Talenten zu nehmen, zu sagen, ich möchte mich in der Luxushotellerie bewerben. Und da haben wir jetzt auch als GMC, also quasi für der Hotels oder den Leading Hotels hier in Wien im Zusammenschluss auch einige Marketingkampagnen initiiert, die jetzt auch schon über mehrere Monate laufen, um wirklich den Hotelalltag und auch das Umfeld nahbarer zu machen. Mhm. Und das sind wirklich sehr, sehr coole Clips bei rausgekommen.
Und diese Schnitzeljagd, das war auch eine Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien, ne? Muss man auch noch dazu sagen. Ja. Geht ja auch so in Schulen?
Ist sehr oft sogar, ja. Also Gut. Wir haben in Wien sehr gute Kooperationen, wo auch die Schüler und Schülerinnen auch bei uns Schnuppertage haben, bei uns aktiv auch mitarbeiten dürfen. Es gibt Vorträge, wo wir in die Schulen gehen, um jetzt auch, ich bin auch in 2 Wochen in Bad Gleichenberg und versuche dort auch den Studenten und Studentinnen Fragen zu beantworten, die Sie vielleicht für Ihren Berufseinstieg haben möchten, Studium versus Arbeit, Traineeship. Also gibt es viele Fragen, die ich damals auch hatte. Und um so einfach gar nicht so von Hyatt oder Park Hyatt die Leute zu überzeugen, sondern eher von der Branche Hotellerie, dort an Ambassador zu sein. Und das muss man gestreut machen, die Leute ins Haus holen. Man muss aber auch aktiv mittlerweile wirklich in die Schulen reingehen und in Jobcentern unterstützen etc.
Das ist ein wichtiger Punkt, dass das jetzt nicht nur ums eigene Hotel geht, sondern dass die Branche generell weiterlebt. Korrekt. Und wenn du dich hier gut darstellst, dann kommst du sowieso irgendwann in den Fokus.
Ja? Richtig. Also, und ob die Kollegen und Kolleginnen bei mir anfangen oder in einem anderen Hotel, ist zweigrangig. Ich glaube, da geht es wirklich auch ein bisschen um Werbung für die Hotellerie zu machen. Genau. Und das machen, glaube ich, viele Gleichgesinnte. Mhm.
Habt ihr so, wie ist das jetzt hier im Umfeld? Sind ja einige Wolfswood und Steigenberger. Sprecht ihr da auch miteinander? Kooperiert ihr auch irgendwie, dass ihr auch mal zum Beispiel Personal austauscht, wenn mal irgendwas fehlt?
Tatsächlich.
Ja?
Ja. Also gut. Man wird es gar nicht glauben, aber wir in der im GMC Council auch tauschen uns sehr oft auch aus, wenn wir sagen, ich habe eine super Bewerbung, ich habe aber gerade keinen freien Platz, sei es für neue Auszubildende, sei es für gewisse Positionen, weil es gibt immer wieder Bedarf in anderen und ich glaube, dieses Verständnis gab es früher nicht.
Nee.
Das hat sich entwickelt und genau das ist das, was ich meine. Da muss der Gedanke der Hotellerie, des Tourismus im Vordergrund stehen, über dem eigenen Wohlbefinden vielleicht eine Position zu füllen und das machen die Hotels hier schon sehr gut. Kann es besser sein, immer, aber ich glaube, man ist auf einem sehr, sehr guten Weg, dort auch Talente für sich zu gewinnen als Hotellerie.
Das finde ich deshalb so spannend, weil es in Deutschland teilweise nicht so ist. Ich kenne ein Beispiel aus Bremerhaven, da ist das sehr schwierig. Da gibt es so eine schöne Kooperation von 3 Hotels und da sind die neidisch auf diese Kooperation, anstatt dann irgendwie da mitzumachen. Und das ist dann sehr schwierig. Deshalb finde ich das auch einen schönen...
Aber Neid muss man sich erarbeiten.
Ja.
Das heißt, die machen ja irgendwas richtig.
Ja, gut.
Wenn man dort oder so durch eine Kooperation neue Talente oder neue Talente findet oder für sich gewinnt, spricht das ja für sich.
Ja.
Und es ist nicht immer leicht, weil natürlich halt auch jeder immer gewisse Positionen vakant hat. Mhm. Und wenn dann natürlich auf 3 Hotels ein Bewerber kommt, streitet sich natürlich jeder darum. Aber ich glaube, da muss man wirklich das größere Ganze sehen und sagen, das müssen wir gemeinschaftlich lösen.
Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort geworden. Ja. Aber ich möchte doch ganz gern nochmal die nächsten größeren Hotelideen, die du im Kopf hast oder die sogar schon zur Umsetzung freigegeben sind. Was hast du hier vor? Was ist geplant? Gibt es irgendwas Schönes, was du jetzt hier exklusiv erzählen darfst, möchtest?
Ich habe viel vor.
Gut.
Ich glaube, wenn du mein Team fragen würdest, die drehen wahrscheinlich oder die rollen jetzt wahrscheinlich die Augen bei der Frage, weil sie wissen ganz genau, was ich vorhabe. Ich bin einer Person, vielleicht auch aus Dubai geschuldet, die sehr oft immer den Status quo hinterfragt, um zu sagen, das, was wir gerade tun, sei es von wie checke ich einen Gast ein, wie begrüße ich ihn beim Frühstück, bis hin zu welches Angebot kann er hier bei uns erfahren und erleben, versuche ich immer wieder zu hinterfragen. Und ich hinterfrage nicht nur mich, sondern auch meine Abteilungsleiter und auch die einzelnen Mitarbeiter, die direkt am Gast sind, können wir das besser machen? Und wenn ja, wie? Was brauchen wir dafür? Und da gibt es verschiedene Punkte, die wir jetzt schon festgestellt haben, die man optimieren kann. Sei es jetzt zum Beispiel mit KI, wo man dann mehr Zeit für andere Sachen hat. Mhm. Aber das ist so ein schleichender Prozess, um dem Gast ein noch personalisierteres Erlebnis geben zu können. Und das ist, jeder Gast braucht was anderes, der nach Wien kommt. Der First-Timer braucht was anderes, der regelmäßig bei uns ist, der auf Durchreise ist, was anderes als ein Honeymooner. Und genau um diese Persönlichkeit den Gästen in unser Segment geben zu können, reicht es nicht, wenn nur ich mir Gedanken da mache. Da muss das ganze Team sich Gedanken machen, was braucht es als Hotel, als Destination, Hotel, um genau das zu erfüllen. Und das hinterfrage ich halt. Und da arbeiten wir jetzt gemeinsam an verschiedenen Projekten und werden wahrscheinlich auch schon mit anfangen, nächsten Jahres das ein oder andere preisgeben können. Und ja, also es ist wirklich, es ist ein Journey. Also Hotellerie und auch Erfolg ist nie Einjahresplanung. Das ist immer eine Mehrjahresplanung. Mhm. Und sie muss irgendwann anfangen und sie umfasst immer mehrere Abteilungen. Es ist ein sehr komplexes Thema, weil dort wirklich viele Abteilungen ineinander übergehen müssen und das gleiche Verständnis entwickeln müssen, wohin geht die Reise. Und das ist im Restaurant was anderes als eine Rezeption, als im Housekeeping. Und da braucht es nicht nur den Servicegedanken, sondern auch Impulse für Neuerungen, die man vielleicht in einem Hotel anbietet, um wirklich dem Gast, der auch schon oft hier war, immer wieder anders abholen zu können.
Wir waren zu Gast im Park Hyatt Vienna bei Bastian Baumann, der eine klassische Hotelkarriere hingelegt hat und noch lange nicht am Ende ist damit, sondern noch viel, viel vorhat. Ich fand das ganz spannend. Hast du auch schön gut gemacht. Erster
danke,
Podcast,
danke,
wunderbar.
Ja.
Ja. Dir hat es auch gefallen, Schatzi Mausi.
Ja.
Sehr, sehr schön. Sehr kurzweilig. Ja, also ich denke nicht, dass das der letzte Podcast von uns war.
Ich hoffe
mache
ich
ja
auch
so,
nicht.
Ich mache so dieses zweite Format irgendwann ein bisschen später, so 2-3 Jahre später, wo man nochmal schaut in Blitzformat, was so passiert ist. Und danke dir sehr, dass wir hier in diesen schönen Räumlichkeiten sein durften.
Danke.
Für das Wasser.
Danke euch auch für die Zeit, dass ihr sie mir zur Verfügung gestellt habt.
Ja.
Und na, danke, es war sehr, sehr schön, euch beide kennenzulernen.
Ja,
und
Dito.
Hoffe, ihr genießt noch die nächsten Stunden.
Das machen wir auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Und
danke
wir
dir.
Sagen, in Hamburg sagen wir immer Tschüss.
Tschüss.
Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de/podcast abonnieren.